Welcome to Welt im Ohr,
a radio program and podcast of the OEAD, Austria's Agency for Education and Internationalization.
Created by the team of Education and Research for Development Cooperation.
In the framework of APEAR, the Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development.
Funded by the Austrian Development Cooperation.
Today, from ORF Austria's Broadcasting Corporation.
Hosted by
Mayada Hadaya and
Momo Kunishio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Welt im Ohr. Heute nehmen wir euch mit in die Welt der aktuellen Debatten in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Wir sprechen über Global Gateway, eine EU-Initiative für nachhaltige Partnerschaften weltweit. Internationale Expertinnen ordnen uns Chancen und Herausforderungen dieser Initiative im Kontext der internationalen Entwicklungszusammenarbeit ein. Ebenfalls mit dabei Einblicke unserer vergangenen Veranstaltungen. Wir tauchen ein in die Hochschultagung 2025, die vom 26. bis 27. November 2025 an der Fachhochschule Kufstein stattgefunden hat und bringen euch eine weitere zentrale Debatte der Entwicklungstagung näher. Jene der feministischen dekolonialen Solidarität in der Entwicklungszusammenarbeit. Dazu hört ihr ein Interview mit Radwa Khalid Ibrahim vom Medico International. Einige Teile der Sendung sind in englischer Sprache, insbesondere die Einblicke aus dem APEAR Workshop der Hochschultagung 2025. Global Gateway ist eine Initiative der Europäischen Union. Mit ihr sollen weltweit nachhaltige Strukturen und Kooperationen auf- bzw. ausgebaut werden. Ziel ist es, gemeinsam mit Partnerländern in Bereichen wie Bildung, Forschung, Energie, Digitalisierung, Gesundheit und Verkehr zu investieren. Fokussiert wird dabei infrastrukturelle Vorhaben sowie Energieprojekte. Im Mittelpunkt dabei steht nicht klassische Hilfe, sondern Partnerschaften auf Augenhöhe. Die EU arbeitet mit Regierungen, Hochschulen, Unternehmen und Organisationen zusammen, um langfristige Strukturen zu stärken. Bis 2027 sollen damit mehrere hundert Milliarden Euro mobilisiert und investiert werden, aus öffentlichen wie privaten Mitteln. Global Gateway wurde als Teil der Hochschultagung 2025 thematisiert. Die Hochschultagung allgemein befasste sich mit dem Motto Hochschule und Arbeitswelt – globale Perspektiven. Welche Vorteile bringt Global Gateway? Zum einen soll eine langfristige Wirkung erzielt werden. Investitionen in Bildung, Energie und, Klammer auf, digitale, Klammer zu, Infrastruktur schaffen stabile Grundlagen für Entwicklung. Zum anderen spielen die Förderung von Umwelt- und Sozialstandards eine zentrale Rolle und ein Wissensaustausch wird angestrebt. Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Fachkräfte sind wichtige Partnerinstitutionen. Zudem sollen wechselseitige Lernprozesse angeregt werden.
Ich glaube, die wichtigen Dinge sind, dass Global Gateway davon ausgeht, dass Europa in der Zusammenarbeit mit Partnern international, also wir reden ja da auch von International Partnership, Wert legt auf eine wirkliche Kooperation auf Augenhöhe, dass wir die Needs und die Erfordernisse, die in den Partnerländern, im Hochschulsystem der Partnerländer bestehen, auch gut adressieren können, dass wir gemeinsam darauf zugehen, dass wir ein bisschen wegkommen von dem Narrativ, wir helfen dem globalen Süden bei Entwicklungen, also ein wenig auch von der Begrifflichkeit der Entwicklungskooperation hin zu einer Partnerschaftsdefinition. Und das schließt ein, natürlich weiterhin die Länder des globalen Südens, aber es geht auch darum, wie können wir mit wichtigen Partnerregionen außerhalb der Länder des globalen Südens, also Länder, die in einer Entwicklungsphase sind, aber auch industrialisierte Länder gut zusammenarbeiten. Etwa mit Ländern wie Kanada, Australien, aber auch aufstrebende Staaten wie Indien und Südostasien, die sehr, sehr moderne Hochschulsysteme teilweise auch schon haben.
Gerhard Volz, Abteilungsleitung Internationale Hochschulkooperation, ÖAD. Wo liegen Herausforderungen und Kritikpunkte?
Ein wichtiger Punkt ist, dass der Global Gateway von Partnerschaft auf Augenhöhe spricht, aber in den Entscheidungsprozessen weder die Zivilgesellschaft noch gewählte Körperschaften wie Parlamente und auch nicht die Partnerländer im globalen Süden entsprechend eingebunden sind. Das heißt, die Frage stellt sich tatsächlich durch alle Projekte hindurch, wer definiert, was prioritär ist und wessen Prioritäten sind das?
So Margarita Langthaler, promovierte Politikwissenschaftlerin und Senior Researcher bei der ÖFSI, der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. Das Interview wurde im Anschluss eines Workshops im Rahmen der Hochschultagung 2025 in Kufstein geführt.
Ich arbeite für die Österreichische Forschungsstiftung für internationale Entwicklung und bin hier vor allem spezialisiert auf Bildungspolitik im globalen Süden und Bildungsstrategien im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit.
Wir haben gerade einen Workshop mit Ihnen gehabt über Global Gateway unter anderem. Was ist so Ihr Main Takeaway dieser Session?
Ich habe gelernt, dass der Global Gateway von den wichtigsten Institutionen sehr, sehr positiv geframed wird und dass aber, wenn man ein bisschen nachfragt oder auch ein bisschen gräbt, dass dann schon auch viele kritische Überlegungen, Gedanken, Zweifel kommen. Vor allem, um das jetzt ganz kurz zu fassen, ob diese Win-Win-Strategie, also auf europäische Interessen zu schauen und gleichzeitig aber auch auf Interessen des globalen Südens, ob das wirklich funktioniert. Und da gibt es sehr viel berechtigten Zweifel. Die Sorge ist sozusagen, dass es hier in Wirklichkeit vor allem um die europäischen Interessen geht.
Neben den genannten Aspekten zeigt sich dies durch hohe Bürokratie und eine aktuelle Intransparenz bei der Auswahl von den geförderten Projekten. Dies macht die Komplexität der Initiative sichtbar und zeigt, dass die Umsetzung vermehrt Abstimmung zwischen vielen internationalen Beteiligten erfordert. Zudem kann man Fachartikeln und den Einschätzungen von BeobachterInnen entnehmen, dass es an konkreten Zielen und Indikatoren fehlt. Und vorrangig Infrastrukturprojekte im Fokus der Förderung liegen. Infrastrukturforderungen sind essentiell für Wohlstand und Entwicklung. Diese Fokussierung zeugt allerdings auch von einem europäischen Eigeninteresse. Gerade der Ausbau von Häfen zeigt, dass es hier auch um die Vereinfachung von Rohstofftransporten geht.
Sie haben hier auch eine ganze Slide mit ein paar Kritikpunkten angesetzt. Wir hatten da leider nicht mehr ganz so viel Zeit, darüber zu diskutieren. Was ist denn so eine Kernkritik, die Sie vielleicht auch gerne noch mehr im Diskurs hätten?
Ein wichtiger Punkt ist, dass der Global Gateway von Partnerschaft auf Augenhöhe spricht, aber in den Entscheidungsprozessen weder die Zivilgesellschaft noch gewählte Körperschaften wie Parlamente und auch nicht die Partnerländer im globalen Süden entsprechend eingebunden sind. Das heißt, die Frage stellt sich tatsächlich durch alle Projekte hindurch, wer definiert, was prioritär ist und wessen Prioritäten sind das?
Letzter Punkt, weil ich irgendwie das auch sehe als Wissenschaftskommunikation und ZuhörerInnen, die vielleicht nicht unbedingt in der Thematik drinnen sind, was wäre denn wichtig, dass sie quasi mitnehmen?
Dass der Global Gateway einen Shift, eine Verschiebung darstellt von Entwicklungszusammenarbeit, wo es um menschliche Entwicklung geht, hin zu sogenannten Partnerschaften, wo es vor allem wo das Ziel vor allem ist, die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Vielen Dank.
Sehr gern.
In Ihrem Input bei der Internationalen Hochschultagung, der hier einige Punkte beinhaltet, fasst die Expertin zusammen, dass Global Gateway soziale Bereiche kaum priorisiert und Unterstützung in Kredite und Einzelprojekte verlagert. Die Entwicklungsorientierung sei unklar, so die Expertin in ihrer Präsentation. Marktchancen für europäische Firmen sowie extraktivistische Muster dominieren, mit Risiken von Privatisierung und Verschuldung. Menschenrechts- und Umweltprobleme sowie genderrelevante Entwicklungen bleiben schwach. Governance sei intransparent und wenig partizipativ, so die Expertin weiter.
Im Bildungssektor passt die Bankability-Logik nicht. Finanzlücken betreffen laufende Kosten und Schulden drücken die Budgets. Der Fokus auf Employability schwächt Grundbildung und zersplittert Hochschulkooperationen, sagt Margarita Langtaler.
Beim Peer-Workshop Global Gateway Balancing Strategy in Partnership in University Cooperation with the Global South sind neben Langtaler auch Annika Sündberg-Lindros, Anna-Theresa Steinbrucker und Belage Gebrowold eingeladen gewesen. In einem vollen Seminarraum der FH Kufstein unterhielten sich die Teilnehmerinnen bereits rege, noch bevor die Gastvortragenden mit ihren Keynotes begonnen hatten. Die Moderation des Workshops leitete Elke Stinning.
Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, a warm welcome to our session on Global Gateway, Balancing Strategy and Partnership in University Cooperation with the Global South. I work as a peer program officer at OED. I'm also pleased that the head of our team is here, Andreas Obrecht. So any questions after the session, you're very welcome to address them to us. And now coming back to the session. Over the last years, development cooperation has undergone a significant change. And this is what we would like to discuss here today in the session. It's the change was from a value-driven development cooperation more to a strategic-oriented approach. And this was mentioned several times in the presentation today by the representative of the EU Commission. And even though in some of the projects, higher education and research is a component, it's sometimes less visible. We have invited four highly qualified speakers.
Den Anfang machte Annika Sündberg-Lindros. Aktuell arbeitet sie bei der Finnish National Agency for Education, kurz EDOFI. Mit internationaler Hochschulkooperation und globalen Partnerschaften zwischen Hochschulen befasst sie sich beruflich schon seit Jahren. In ihrer Keynote berichtet sie über die Erfahrungen aus den bisherigen Kooperationen.
To develop multi-stakeholder sessions around different topics. This has been going on since 2019, and I think this forum really has a strong role in terms of networking and also bridging the gaps that you had sometimes between different actors on a national level. And in last year, there is even a new unit at EDUFI that combines FinSeed, which then develops the Team Europe and the development cooperation, and Education Finland, which is our education export cluster. So this is about then, again, like private sector actors within the education sector in Finland, edtech companies, for instance, they work on all levels of the education system. And they have also actually some ethical guidelines that we have developed for them. So it's, to kind of try to make also this private sector engagement more ethically guided. And I know that I have very little time here, but I will finish with some thoughts around, like the previous speaker, around how to make this happen, or what is the process of engaging even more. And it was this 360 degree approach was already mentioned. So this is, I think, of course, quite nice for anyone who is an EU taxpayer or EU citizens that Global Gateway, even though it's of course about investments and big investments, there is this wish to have more of a value-based approach. So it is about supporting all these other aspects around the investments as well, which is skills and education is one. But this, as we know, is still work in progress. And there is now also a Global Gateway Investment Hub that was created that's supposed now to be the entry point for all the investments for the private sector. So I hope that there will be some guidance here as well for those private sector actors and industry actors that they know about this approach and that they understand the importance of involving also other actors, because I think in Finland we are still struggling, even though you nicely mentioned the Team Finland approach, it's still also a work in progress. We need to have a shared understanding on these priorities and how the higher education can contribute, and that we still see that other sectors don't necessarily think about including the skills and education and even the Finnish, even though we should be doing it because we are like an education superpower or something, but it's still not happening in Finland. And even coordination and getting information about where these initiatives are being developed is really, really challenging. So I have it here in my previous slide that you know that there is such a complexity within the EU. There is education and culture, director general, there is also research, and there is INTPA, and some of the money is transferred through the geographical units, and some are transferred through the thematic units, and some also on the ground through the EU delegation. So it's like, it's quite complex. But what we have done is, well, first of all, it's a learning process. So there is a lot to learn about the EU structures and different EU actors and the processes of developing different global gateway initiatives. But what we have done also is we want to build, of course, on the existing strengths. And so we have done a review on the existing bilateral program also to show how these partnerships can support skills development. This is also focusing on Africa and how it can advance digitalization and also collaboration with the private sector. And we see these existing Team Europe initiatives as kind of test beds for higher education institutions also to get involved and look at different modalities. We have seen that, for instance, even though there is a lot on teacher education, it's difficult for academics because the structure and the planning goes very much already like almost 1 year in advance, so it's difficult for them to suddenly go away on a mission in the middle without planning. And there is a question of timing also and developing processes within the higher education institutions to be able to do this.
And now I would like to introduce our final speaker for today, and I would like to use this opportunity and also to talk briefly about our program and to present the publications from the first and second program phase. We are now in the third program phase of APEAR, and it's important to have international partners. And to get international partners, there is the possibility of applying for national funds, and this is now what Bellagio will talk about. National funds that are accessible, and one is APEAR, the other one is Africa UNINET.
Bellagio Gebrewold ist Professor für internationale Beziehungen am Management Center Innsbruck. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf Migration, europäisch-afrikanischen Beziehungen und Konfliktdynamiken in Afrika. Aktuell leitet er ein APEAR-Projekt zur Stärkung von Studien- und Berufsberatungen an Universitäten in Äthiopien. Gemeinsam mit Partnerhochschulen arbeitet das Projekt daran, Studierende besser bei Studien- und Karriereentscheidungen zu unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen österreichischen sowie äthiopischen Hochschulen zu vertiefen.
You probably know these areas of partnership, but I quickly wanted to use the opportunity to kind of guide you through them as well.
Anna-Theresa Steinbrucker vom österreichischen Außenministerium, Sektion 7, Generaldirektion für internationale Partnerschaften und humanitäre Hilfe, sprach über die aktuelle österreichische Herangehensweise im Kontext Global Gateway. Sie arbeitet im Bereich internationale Entwicklungsfinanzierung und beschäftigt sich unter anderem mit dem österreichischen Beitrag zur europäischen Global Gateway Initiative.
And at the moment, there are 20 Global Gateway flagship projects that are solely dedicated to education and research, out of 246 projects in total.
Abschließend wurde die Thematik im Plenum diskutiert.
Thank you very much for raising the importance of higher education and research cooperation. Just to bring us back why we are doing this, why universities are cooperating with universities in the Global South. Actually, we have come to the end of our session, but I would still, maybe if you still have time, maybe to extend for 5 more minutes, so in case there are some questions or some comments, I would still like to give time for this. because it's a really quite complex topic, as we could see from the presentations. And so if you still have some more minutes, then maybe are there questions or comments?
Yes, please. I don't know, maybe for Anna Teresa or for anyone. How is it possible that Global Gateway focuses on climate, green transition and everything, and this as like the umbrella of a lot of things like Erasmus Plus, and how is it possible that in the Erasmus Plus in the new program generation it's not mentioned anymore?
What is not mentioned in the new program?
Green transition or green or green, the priority is not a priority anymore for the new program. How? Or why?
Can anybody answer this question? Maybe Annika, because you know you're more familiar with the EU processes.
Yeah, well, first of all, I think, and also please the other speakers come in. So Erasmus Plus, of course, has both an intra-European and a global dimension. And Global Gateway is only relevant for the global dimension of Erasmus Plus. And I mean, I think this is a difficult, it's about actually internal education policy, I guess, so it's not really related to Global Gateway as such. If it has been taken out of Erasmus, it could be because of intra-European political priorities. And of course, now we know that security is a big issue in Europe now, AI and digital, strategic independence. There are other issues that are politically important, that the Green Deal that was very important in the current budgetary period has now maybe, less importance, which is really, of course, a pity. And so it depends on, who has been lobbying what into the text of Erasmus Plus. That's my best answer now, right now. But maybe also over to the researcher you have in the room there might have some reply to this.
Makes sense.
Any more comments? First, Margarita, you
want? I wouldn't have anything to add to Annika's suggestion. I don't know a definite answer, but I also suggest that it's because of shifting priorities within the European Union, which is clearly away from green transition to strategic independence and security issues.
Okay, there was one.
I just want to know whether our speakers share the points of criticism that were presented by Margarita, because I just read a document of the Africa's Bishop Conference warning that the Global Gateway will deepen enormously the economic and the societal dependencies in African societies. So what is your comment on that? Which points are the most crucial from your point of view?
Mm-hmm. Yeah, maybe just briefly, I completely underline all, same criticism that you have, and I spent 2 years at the education sector unit at IFPA, and we were really worried because we saw this transition from, looking at the system approach and also budget support to countries that they could then develop their own education system, and now it's more about investments and skills, and we know that. But I think another criticism that maybe, I don't know if you mentioned it, is that Global Gateway is like, it's supposed to be one size fits all. And it's not, that Africa is a hugely diverse continent. And some African countries have more economic growth. And maybe there, it's already, it's relevant to talk about strategic autonomy and private collaboration is already happening a lot. And there is a private sector, but there are also the kind of least developed countries that are very vulnerable and there is maybe even no private sector. They need a different approach. And I think there's been a lot of criticism also about the kind of incompatibility of Global Gateway for certain countries and regions, and which is completely true as well. I'm so sorry, I have to leave now. It would be really interesting to discuss even more. I hope we can have another opportunity in some event, maybe next year or, or when you have, again, some higher education institutions gathered. But thank you so much to all the other speakers. It was really interesting to listen to you. I'm afraid I have to leave, and I will be in Tanzania next week, and I have to prepare for that now. So okay. Thank you so much to all.
Thank
of you
very much for participating. We have come to an end of this session. Thank you very much for delving into this topic with us. It's a rather complex issue, as I said before. It has a very different perspective, and there's a lot of material to read as well. A lot of research is also done on this. So I would like to thank you all for coming, for sharing, and for participating. And also I would like to thank our speakers for sharing their insights. And we can go and have lunch together. If there are any more questions, I'm
Und die regen Unterhaltungen der Teilnehmerinnen setzten beim Verlassen des Seminarraums wieder ein.
Herzliche Gratulation. Wir kommen
damit zum ersten Internationalization Award dieses Tages. In der Kategorie 1. Der Award geht an die Fachhochschule Joanneum für ihr Beispiel, für ihre Initiative Mobilität möglich machen mit der Diätologie und der Ausnahme zur Struktur.
Der erstmal stattfindende Internationalization Award wurde von Frau Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, verliehen. Moderiert von Gerhard Volz, Abteilungsleitung Internationale Hochschulkooperation ÖAD.
Wir haben erstmalig in Österreich herausragende Beispiele für Internationalisierungsaktivitäten prämiert. Das ist eine gemeinsame Initiative des BMFWF und des ÖAD. Initiativen vor den Vorhang zu holen, teilweise kleine Initiativen, die aber zeigen, wie Internationalisierung wirkt, an welchen Stellen Internationalisierung wirkt, ein Award dafür, wie Studierende, die vielleicht Schwierigkeiten haben, an Mobilitäten teilzunehmen, besonders gefördert werden können, wie eine Internationalisierungskultur in einer Hochschule entstehen kann, auch durch kleine Schrauben an verschiedenen Stellen, die man dreht. Wir haben uns beschäftigt mit dem Personal, mit Lehrenden, mit nicht lehrendem Personal und zeigen hier, dass Internationalisierung auf die Institution einen Einfluss hat und dass Internationalisierung einfach wichtiger ist denn je.
Wir waren besonders beeindruckt von der klaren Zielsetzung und von den auf den Studiengang abgestimmten, durchdachten Maßnahmen. Die Initiative berücksichtigt gesetzliche Rahmenbedingungen ebenso wie die spezifischen Bedürfnisse der Studierenden und Dozierenden. Damit hat die FH Joanneum dauerhafte Strukturen geschaffen, die internationale Lernerfahrungen systematisch fördern. Herzliche Gratulation.
Und damit endete die Hochschultagung 2025. Um auf Global Gateway zurückzukommen, die Initiative versteht internationale Zusammenarbeit als gemeinsame Investition in die Zukunft. Die Expertinnen der vergangenen Hochschultagung 2025 sehen in Global Gateway sich bietende Chancen. Sie betonen allerdings auch, dass es Geduld, Transparenz und echte Kooperation braucht, um das Potenzial dieser Initiative nachhaltig und vollends entfalten zu können. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe Welt im Ohr. Ich hoffe, es war ein genauso genussvoller Moment für Ihre Ohren, wie es für uns war, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Und wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten und Welt im Ohr hören. Bis dahin, tschüss, baba und auf Wiederhören.
Welt im Ohr, ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Nadwa Khalid Ibrahim ist Referentin für kritische Hilfe bei Medico International sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin mit Schwerpunkt globaler Süden und Geschlechterverhältnisse. Politisch geprägt durch die ägyptische Revolution 2011 arbeitet sie zur kritischen Entwicklungstheorie, Politik von unten und transnationalem Feminismus. White Women in Development Europe und das österreichische Netzwerk sowie das Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation arbeiten zu feministischen Perspektiven in Entwicklungs- und Globalpolitik und greifen dekoloniale Ansätze auf mit klarer Kritik an kolonialen Machtverhältnissen. White und VIDC haben den Workshop mit Radwa Khalid Ibrahim bei der 9. Entwicklungstagung vergangenen November in Innsbruck mitorganisiert.
Es ging um die Grundlagen der feministischen und dekolonialen Kritik, der Entwicklungszusammenarbeit, aber gleichzeitig auch die Handlungsperspektiven und Möglichkeiten, die sie uns bieten. Gerade heute in einer Zeit der Zeitenwende, des Rechtsruck und vor allem der Militarisierung und des Backlashes. Wir haben tatsächlich versucht, auch Handlungsstrategien zu entwickeln. Zum Beispiel die Repolitisierung von Entwicklungszusammenarbeit, das Wegkommen von der Legitimierungsschiene, die durchaus uns Sachen verteidigen lassen, die wir eigentlich kritisieren. Und vor allem aber auch nochmal die Wichtigkeit der globalen Verhältnisse und der solidarischen Bewegungen auf globaler Ebene. Und dass es nicht nur in Anführungsstriche der Süden braucht, sondern für eine gemeinsame Perspektive und Zukunft, gerade auch in einem Europa, was sich eben nach rechts bewegt, und in einer Militarisierungswelle sich begibt. Der Workshop ging genau in diese Richtung. Das heißt, was haben wir für gemeinsame Potenziale und aber auch Handlungskraft und Möglichkeit, zum Beispiel für Allianzbildung, zum Beispiel die Forderungen und Aufrechterhaltung von Räumen, die gemeinsam, was ist unsere gemeinsame Message, die wir zusammen haben können und wie können wir auch picking the fights sozusagen. Und das ist, gab es verschiedene Meinungen, aber auf jeden Fall war ein Konsens, dass das auch ein oder beziehungsweise einer der wichtigen Handlungswege sind, wenn man sozusagen auf die Agency schaut. Und Big Picture ist globale Solidarität in Zeiten.
Feministische dekoloniale Solidarität adressiert ungleiche Machtverhältnisse. Solidarität wird wechselseitig verstanden, nicht als Hilfe von oben. Gemeinsame Kämpfe, geteilte Entscheidungsmacht, geteilte Ressourcen und klare Rechenschaft mit Schutz vor Vereinnahmung sind nur einige der Ziele des feministischen Dekolonialismus. Materielle Umverteilung bis hin zu Reparationen, Entmilitarisierung, eine care-zentrierte Politik sowie soziale und ökologische Gerechtigkeit sind weitere zentrale Forderungen.
Die Sustainable Development Goals, die in meiner Analyse eher eine Stütze gewesen waren und ein Versprechen. Man weiß, dass die multilateralen Strukturen oft nicht sozusagen für diejenigen eingehalten werden, die sie am meisten brauchen. Und gleichzeitig war es ein Versprechen für eine mögliche andere Welt, obwohl man genau weiß, dass sie eigentlich nicht erreicht wird, weil Staatshandeln beziehungsweise das Handeln vieler Staaten, auch Staaten im Norden, vor allem Staaten im Norden mit ihrer bisherigen Zentrierung der Macht und Hegemonie, obwohl sie auf der einen Seite die SDGs als Wert und Norm und vielleicht sogar eine Form von wir haben etwas geschafft und wir sind die Guten, die das auch formuliert haben, vor sich hingetragen haben, gleichzeitig aber auch Klimakriminelle sind, gleichzeitig auch Bürgerkriege unterstützen, gleichzeitig auch genau die diese Gründe oder beziehungsweise diese Ziele untergraben. Und was wir heute natürlich sehen, ist, dass das, also der Rechtfertigungsdruck, unter dem diese Mächte durchaus auch standen, nämlich zu sagen, naja, okay, warum müssen wir leider genau so zerstörerisch handeln, der fällt weg. Mit den ganzen Rhetorik der Geopolitik, der Sicherheitspolitik und so weiter und so fort. Und was sich vollzieht, ist im Endeffekt genau dieses Staatsinteresse und Staateninteresse und der Kampf um den Erhalt des Hegemonial- und Zentrumsstatus zu erhalten. Und dieser liberale Zuckermantel drumherum, worunter auch die SDGs standen, der ist nicht mehr wichtig. Und wir sehen das auch im Handeln und nicht nur in der Rhetorik. Es sieht nicht besonders gut aus für die Zukunft. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass worauf es jetzt ankommt, ist eine klare Haltung, also klare politische Haltung von Below und das Erkämpfen von Below. Denn die multilateralen Strukturen, die sind sehr in Brüchen sozusagen. Und da ist halt nun mal SDG oder sind halt nun mal die SDGs eingebettet. Starke Institutionen, Frieden, das wird wahrscheinlich nicht erreicht und ist auch nicht der Fall und war auch nie gewesen. Für die meisten zumindest. Was uns oft oder was so in der kollektiven Vorstellung ist, ist, dass Krieg und Konflikt und so weiter was draußen ist und dass man damit nichts zu tun habe. Und gleichzeitig leben wir aber eben auch in einer Zeit der Militarisierung, der verstärkten patriarchalen Strukturen oder Verstärkung von patriarchalen Strukturen. Wir sehen eine Umwidmung im Endeffekt von den Finanzstrukturen oder Haushälter der jeweiligen europäischen Staaten weg von Public, also sozusagen von den öffentlichen Interessen, Schulen, Gesundheitssystemen, aber auch solidarische Strukturen, nicht nur nach innen eben, sondern auch nach außen, also die ODA beziehungsweise die Ziele der Entwicklung eben, beziehungsweise die auch immer interessensgeleitend gewesen waren, da nochmal zu streichen. Und der Punkt da drin ist, glaube ich, dass eben genau das so zu verstehen, dass man damit gemeint ist. Man ist damit gemeint, wenn die Staatsrhetorik militärisch wird oder militarisiert wird. Man ist damit gemeint, wenn Gelder für die Frage von Solidarität innen und außen gestrichen werden. Man ist damit gemeint, wenn die Welt ein Ort wird, in dem man eben nicht in Würde leben kann. Oder in Würde leben kann, wenn man einer ganz gewissen kleinen Gruppe gehört oder auch einer gewissen Klasse innerhalb des Nordens gehört. Siehe Bürgergelddebatte, siehe Rentendebatte und so weiter und so fort. Von daher geht es nicht einfach nur darum, was da draußen irgendwo im Außen passiert, sondern es ist alles dann verstrickt. Und was man machen kann, ist, sich zu organisieren, Haltung zu zeigen, den Rechtsruck etwas entgegenzuhalten, der Militarisierung als Bürgerin, etwas entgegenzuhalten, der Idee von Solidarität, sich zu bekennen.
Entstanden ist die feministische dekoloniale Solidarität in Bewegungen des globalen Südens sowie in schwarzen und indigenen Feminismen. Dieser Ansatz wirkt heute global. Gruppen und Netzwerke wie Dawn, The World March of Women, AWID, Association for Women's Rights in Development, Neona Menos, das African Feminist Forum, das Decolonial Feminist Collective in Europa, Women Living Under Muslim Laws und viele andere indigene Frauenorganisationen im Amazonas- und Pazifikraum arbeiten zusammen. Sie verbinden lokale Bewegungen mit Unterstützung über Ländergrenzen hinweg. Gemeinsam wollen sie ungleiche Machtverhältnisse abbauen, damit niemand aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht oder Armut benachteiligt wird. Sie machen sich dafür stark, dass Wissen und Entscheidungen nicht nur aus mächtigen Ländern kommen, sondern viele Perspektiven zählen. Außerdem setzen sie sich für eine gerechte Verteilung von Geld, Land und anderen Ressourcen ein. Ihr Ziel ist eine Zukunft, die das Leben schützt, Fürsorge und Pflege ins Zentrum stellt und die Natur gerecht behandelt. Und vieles andere mehr.
Man muss da nicht die große Analytikerin sein, um zu sehen, dass die Welt in eine Richtung steuert, die nicht besonders positiv ist. Und man wäre auch, glaube ich, nicht gut beraten, da drin die große Hoffnung zu haben, weil man, glaube ich, eine schwierige psychische Position haben wird. Was aber man, glaube ich, lernen kann, ist sowas wie eine organisierter Pessimismus zu haben. Also zu wissen, die Welt wird nicht unbedingt besser. Und trotzdem das Richtige zu machen. The pessimism of the mind, also der Pessimismus des Denkens und das Optimismus des Handelns. Weil jede Handlung trotzdem bleibt. Das ist Gramsci übrigens nicht, das ist ein Zitat. Und da zitiere ich aber Bertolt Brecht so: Will there be singing in the dark times? Yes, there will be singing about the dark times. Menschen leben, Menschen machen weiter, Menschen versuchen ihre Würde die ganze Zeit zu verteidigen. Siehe die ganzen Aufstände auf der Welt. Siehe die Jugendlichen, die hier trotzdem auf die Straße gehen, obwohl jedes IPCC-Bericht schlimmer ist als der andere und der nächste. Obwohl sie wissen, morgen wird nicht unbedingt besser werden und trotzdem gehen sie auf die Straße. Die ganzen Menschen, die im Namen der Menschenrechte für Gaza auf die Straße gehen, obwohl die Politik in Europa seit 2 Jahren wirklich sie in Stich lässt. Alle Menschen, die trotzdem weiterhin versuchen, das Richtige zu machen, trotz allem. Das bleibt die Hoffnung des Handelns.
Solidarische feministische Perspektiven verbinden den Kampf auf Dekolonialisierung, Patriarchat, Rassismus und kapitalistische Ausbeutung.
Ein Interview mit Radwa Khalid Ibrahim vom Medico International, geführt von Momo Kunishu, editiert von Mayada Haddaya. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe Welt im Ohr. Ich hoffe, es war ein genauso genussvoller Moment für Ihre Ohren, wie es für uns war, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Und wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten und Welt im Ohr hören. Bis dahin, tschüss, Baba und auf Wiederhören.
Welt im Ohr, ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit.